Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Die Zinswende und ihre Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Und mein Gesprächspartner ist Nils Hetmeier, Portfolio-Manager des Schroders Immobilienwerte Deutschland und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Hetmeier.
Ja, hallo, Herr Drascher, ich grüße.
Herr Hetmeier, alles spricht über die Zinswende. Lange Zeit hat man ja gesagt, die Zinsen werden nie wieder steigen. Zumindest der eine oder andere hat das gesagt. Heute hört sich das bei vielen anders an. Und in der Tat, die amerikanische Notenbank hat schon gehandelt. Und auch die Europäische Zentralbank hat sich zwar lange bitten lassen, aber in Form seiner Chefin unlängst uns wissen lassen, ja, Zinswende kommt auch in Europa. Und ich dachte mir, das ist mal ein ganz guter Anlass, um mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, was das für die Immobilienmärkte bedeutet. Sie als Immobilienfondsinvestor werden da mit Sicherheit eine ganze Menge berichten können. Deshalb zunächst mal die Frage, sehen Sie diese Nachhaltigkeit dieser Zinswende? So nach dem Motto, das ist eben wirklich die Trendwende. Oder ist das nur eine kurze Unterbrechung vielleicht in der bisherigen Nullzinspolitik und dann kommen wir dahin zurück?
Also unserer Meinung nach ist es schon so, dass das ganze Thema Nullzinspolitik ein wenig der Geschichte angehört. Wir sehen ja jetzt die Zinssteigerung in Amerika und werden auch in Europa in diesem Jahr die ersten Zinsschritte sicherlich sehen. Die Frage ist natürlich abhängig von der Inflationsentwicklung, die wir in den kommenden Jahren haben werden. Wie weit wird der Leitzins noch steigen? Und unserer Ansicht nach gehen wir davon aus, dass der Zins sich eher im Bereich zwischen 1,5% stabilisieren wird. Aber wenn man sich die entsprechenden Finanzierungskosten im Immobilienbereich bei den Swap Rates anschaut, ist das ja entsprechend schon eingepreist und der Markt hat auch schon die entsprechende Zinswende zum Großteil natürlich entsprechend schon in den Preisen reflektiert.
Das ist eine gute Überleitung. Was folgt denn daraus dann aus dieser Einschätzung für den Immobilienmarkt? Das heißt, welche Kräfte, um nicht zu sagen Hebel, denn es hat ja auch viel mit Finanzierung zu tun, diese Bewertung, ja, welche wirken dort und welche wirken vielleicht auch entgegengesetzt?
Ja, also in erster Linie ist es natürlich auch vor allen Dingen ein Thema der Refinanzierungskosten. Sie haben es gerade angesprochen. Ich glaube, jeder, der zu Hause ein Eigenheim finanziert hat und über lange Zeit von Zinsen im Bereich von 0,5% bis zu 1 Prozentpunkt vielleicht profitieren konnte, der hat jetzt sicher schon gemerkt, dass die Refinanzierungskosten doch in den letzten Monaten massiv zugelegt haben. Auf eine 10-Jahres-Finanzierung im gewerblichen Bereich sehen wir jetzt Bandbreiten von 2,5 bis 3%, was natürlich dazu führt, dass entsprechend die Kosten, die ich für die Refinanzierung habe, deutlich gestiegen sind. Auf der anderen Seite im Immobilienbereich ist natürlich auch das ganze Thema Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe immer ein großes, weil die Bundesanleihe eigentlich immer so als Alternative zu den fixen Einnahmen aus der Immobilie gesehen werden. Und auch dort wird die Alternativanlage natürlich entsprechend attraktiver durch steigende Zinsen. Aber auch dort sind wir ja erst im Bereich von etwa 1% Rendite im 10-jährigen Bundesanleihebereich, sodass aus unserer Sicht der Spread weiter attraktiv bleibt. Nichtsdestotrotz, wie Sie auch eingangs gesagt haben, muss man natürlich weiter schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn wir weiter steigende Zinsen sehen sollten, würde das sicher auch dann entsprechend in den Renditen der Immobilien sich irgendwann widerspiegeln müssen.
In den Renditen der Immobilien irgendwann. Ja, versuchen wir das mal von den Wirkkräften her an 3, 4 einzelnen Sachen festzumachen. Wir haben Finanzierungen drüber gesprochen, die werden teurer. Heißt das, dass Immobilienfonds als Beispiel dann jetzt, Stichwort Leverage, mehr oder weniger finanzieren werden?
Ich denke, bei einigen Objekten wird man dazu hinübergehen, dann reine Eigenkapitalfinanzierung anzustreben. Häufig ist es ja so, dass gerade bei Immobilien mit relativ niedriger Rendite, also wirklich reinen Core-Immobilien, dass man dort teilweise schon gar keinen großen positiven Leverage-Effekt mehr hat, sodass man letztendlich vermehrt auch auf Eigenkapital setzen wird und voraussichtlich entsprechend die Fremdfinanzierung reduzieren wird.
Gut, müssen die Mieter mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen, dass man sagt, naja, der Zins ist teurer geworden, dann müssen sie auch mehr Miete bezahlen?
Ich glaube, auf Mieterseite spielt das ganze Thema Inflation und Indexierung natürlich eine große Rolle. Die meisten Mietverträge im gewerblichen Bereich und zunehmend auch im Wohnbereich sind natürlich entsprechend indexiert. Das heißt, wir haben die jährliche Anpassung der Miete entsprechend der Entwicklung des VPI-Indexes. Und wenn wir uns anschauen, die Inflationsraten in diesem Jahr werden irgendwo zwischen 6% und 7% wahrscheinlich enden, wird das im ersten Schritt natürlich auch auf die entsprechende Mietbelastung der Mieter dann durchschlagen. Das ist natürlich, sage ich mal, der erste Schritt bei bestehenden Verträgen. Auf der anderen Seite muss man, denke ich, trotzdem immer noch auch als Vermieter immer im Blick haben, ob der Mieter sich die Mieterhöhung dann auch langfristig wirklich leisten kann in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des entsprechenden Unternehmens, weil man ansonsten schon das Thema hat, dass es halt für den Mieter unwirtschaftlich wird und dann weder dem Mieter noch dem Vermieter geholfen ist.
Gut, das hätte man auch so annehmen dürfen. Kommen wir mal zu dem Thema der tatsächlich derzeit erzielbaren Preise und dann natürlich auch den Bewertungen der Objekte im Portfolio. Gehen Sie davon aus, dass die Preise, die man jetzt angesichts steigender Zinsen für Objekte im Verkauf erzielen kann, höher oder niedriger sind, als sie das vor den Zinserhöhungen gewesen wären?
Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass es, sag ich mal, der Einfluss der Zinswende auf die Preise doch davon abhängt, welches Risikoprofil eine Immobilie hat. Also wir sehen insbesondere am Markt aktuell bei sogenannten Value-Add-Immobilien, die entsprechende Leerstandsrisiken tragen oder auch häufig hochfinanziert sind, dass wir dort natürlich schon eine entsprechende Preiskorrektur sehen, die im Core-Bereich bei stabilen Immobilien deutlich geringer ausfällt. Aber aktuell sieht man natürlich schon, dass die steigenden Refinanzierungskosten dazu führen, dass man sich auch die Preisseite auf dem Immobilienmarkt anschaut.
Wenn das so ist, müsste man ja unterstellen, dass solche Immobilien, die jetzt nicht die Top 1A-Lage sind, langjährig voll durchvermietet sind, dass da ein gewisser Wertberichtigungsbedarf entsteht. Ist das richtig geschlussfolgernd und wann entsteht er und wie sieht das Verfahren aus, um sowas dann zu berichtigen?
Also gerade die von Ihnen angesprochenen Immobilien, die vielleicht in B- oder C-Lagen sind oder Immobilien, die grundsätzlich schon keine große Liquidität hervorrufen, wie Shoppingcenter etc., die werden es sicherlich als erstes merken. In Bezug auf den Wertberichtigungszeitraum wissen wir ja alle, dass der Immobilienmarkt natürlich ein wenig träge ist und solche Anpassungszeiträume schon ein paar Wochen und Monate in Anspruch nehmen. Allerdings ist es ja so, dass auf dem Transaktionsmarkt wir die Preisentwicklung relativ schnell spüren und das sehen wir jetzt auch schon. An den Märkten haben wir lange Zeit eine relativ abwartende Haltung gesehen. Wir haben relativ wenig Transaktionsprozesse gesehen, weil viele Marktteilnehmer einfach abwarten wollten, bis eine Preisbildung stattgefunden hat. Die wird sich sicherlich gerade bei den risikoreicheren Investitionen relativ schnell dann auch bilden, meiner Meinung nach.
Das ist interessant, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, inwieweit man am Markt bereits bestimmte Entwicklungen sehen kann. Denn andere Assetklassen haben ja auf die Zinswende sehr scharf. Und wenn wir jetzt an den Rentenmarkt beispielsweise denken, ist das naheliegend, aber auch den Aktienmarkt. Da hat es schon sehr schnell diese Wertberichtigung in der Weise gegeben, dass sich die Stimmung geändert hat. Bei den Immobilien ist das traditionell natürlich etwas langsamer. Sieht man denn dort in einzelnen Bereichen schon diese Reaktionen?
Wie gesagt, gerade am Transaktionsmarkt sehen wir schon, dass die Dynamik deutlich nachgelassen hat. Viele Marktteilnehmer sind abwartender und vorsichtiger geworden. Es erinnert mich so ein bisschen an den Anfang der Corona-Pandemie, wo auch über die ersten Monate alle sehr, sehr vorsichtig waren und lieber keinen Fehler machen wollten und erstmal abgewartet haben, bis dann die ersten Transaktionen wieder über die Bühne gehen. Ich glaube, dadurch, dass sich gerade die Swap Rates in den letzten paar Wochen doch stabilisiert haben, hat man mittlerweile eine Basis gefunden, oder mit der dann auch die entsprechenden Käufer rechnen können, was die Zinsbelastung angeht, sodass wir jetzt auch wieder erste Transaktionen sehen. Und ich glaube, alle sind gespannt, wie der preisliche Einfluss dann am Ende des Tages aussehen wird.
Interessanter Punkt ist, Sie haben jetzt über Value-Add gesprochen, also die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass die Dinger zu vermieten sind und der jetzige Mietauslastungsgrund ist, wo sie zentral liegen. Was machen denn die Nutzungsarten aus? Gibt es Nutzungsarten, wo man annehmen sollte, wenn wir jetzt beispielsweise mal an Wohnen denken, an Logistik, an Büro oder Einzelhandel, dass einzelne dieser Nutzungsarten von der Zinswende härter getroffen werden als andere?
Das sehen wir aktuell noch nicht. Wie gesagt, der Fokus liegt, glaube ich, eher auf der Qualität der einzelnen Liegenschaften und dem Standort. Ich glaube, gerade das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch eins, was diesbezüglich eine große Rolle spielt, Energieeffizienz der einzelnen Gebäude, sodass wir dort eher sehen, dass Objekte, die die entsprechenden Kriterien nicht erfüllen, in dem Bereich deutlich stärker abgestraft werden als Objekte, die schon einen entsprechend hochwertigen Standard vorweisen können. Das ist schon relativ deutlich am Markt auch zu beobachten.
Jetzt gibt es ja immer wieder aus der Vergangenheit diese Überlegung, dass die jüngeren Immobilienfonds, die zuletzt gekauft haben, dann ja eigentlich zumindest in der Vorstellung des Laien auf dem höchsten Punkt gekauft haben müssten und deshalb auch den größten Wertberichtigungsbedarf direkt haben. Nach dem Motto, andere haben das noch gar nicht, haben noch stille Reserven, die sie heben können. Die haben viel früher gekauft, die brauchen noch nicht abzuwerten. Was halten Sie von dieser These und wie berechtigt ist diese Sorge? Mancher hat da so Namen aus der Vergangenheit wie P2Value oder andere noch im Kopf.
Ja. Also ich glaube, grundsätzlich würde ich mal der deutschen Bewerterschaft trauen, dass sie alle Objekte gleichmäßig über die Fonds bewerten, sodass es eigentlich irrelevant sein sollte, ob ein Objekt vor einem oder vor 8 Jahren gekauft wurde, weil der Wert ist im Endeffekt der gleiche. Dem würde ich auch zusätzlich noch entgegnen, dass natürlich gerade die Objekte, die sag ich mal, jüngst gekauft wurden, auch schon entsprechend die veränderten Rahmenbedingungen, die neuen Anforderungen an die Immobilienwelt, sei es Thema Nachhaltigkeit, flexibles Arbeiten im Bürobereich etc., schon deutlich besser widerspiegeln und dementsprechend natürlich auch höhere Nachfrage generieren und einen deutlich liquideren Markt, sodass man eigentlich auch eher schlussfolgern könnte, dass gerade die neueren Ankäufer eigentlich deutlich weniger sensitiv sein sollten für Preisänderungen als Objekte, die vielleicht vor 20 Jahren gekauft wurden, als der Markt und die Anforderungen auch von Nutzerseite noch deutlich andere waren.
Es ist die Zinsentwicklung nur eine Komponente, die auf die Immobilienpreise wirkt. Sehen Sie denn derzeit auch vielleicht entgegengesetzt wirkende Kräfte? Die Sorge um die Inflation, vielleicht wollen ja viel mehr Leute Immobilien kaufen, weil sie da den natürlichen Schutz gegen die Inflation sehen. Wenngleich der ja, das wissen wir durch die Mietverträge und ihre Indexierung auch nur bedingt gilt. Aber inwieweit sagen Sie, Zinswende, ja, das könnte sich jetzt negativ auf die Preise auswirken, aber umgekehrt gibt es auch andere Mechanismen, die da derzeit dagegen wirken.
Ich glaube, gerade das Thema Inflationsschutz und Sachwertinvestment ist natürlich in Zeiten steigender Inflation immer ein sehr großes. Gerade wenn ich auch noch eine Anlage tätigen will, die mir am Ende des Tages auch laufende Erträge erwirtschaftet. Und wenn ich jetzt die Immobilie mal wieder mit der Anleihe vergleichen würde, ist natürlich schon die Frage im aktuellen inflationären Umfeld, ob es wirklich attraktiv ist, für eine Anleihe heute vielleicht 100 zu bezahlen und real in 10 Jahren vielleicht 75-80% des realen Wertes zurückzubekommen, oder ob ich da nicht lieber auf Sachwerte zurückgreife, die per Definition ja auch entsprechend begrenzt sind, was das Volumen angeht, was die Standorte angeht, sodass, sage ich mal, diese Komponente den Anlegern ein gutes Gefühl gibt, dass gerade im aktuellen Umfeld mit steigenden Inflationsraten das Geld im Immobilienbereich gut angelegt ist. Und wir sehen auch, dass die Nachfrage grundsätzlich weiter stark ist, auch insbesondere von institutionellen Investoren, die auch im aktuellen Umfeld weiterhin ihre Immobilienquoten erhöhen möchten. Und dort ist insbesondere der Fokus natürlich stark auf Deutschland gelegen, weil Deutschland weiterhin als Safe Haven Investment gesehen wird, sodass die Nachfrageseite sicherlich der Entwicklung auf der Zinsseite entsprechend entgegenwirken sollte.
Gut, ob es das kompensiert, ja, wird die Zukunft zeigen. Genau. Versuchen wir mal zum Schluss einen Ausblick. Sie müssen ja auch mit Szenarien arbeiten. Ja. Was ist das wahrscheinlichste Szenario, was Sie so für die Immobilienmärkte in den nächsten 1-2 Jahren dann erwarten? Und wo positioniert man sich dann intelligenterweise?
Ja, also wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass wir auch im zweiten Halbjahr eine deutlich bessere Preisbildung sehen. Ich hatte es eingangs schon angesprochen. Wir sehen jetzt deutlich vermehrte Transaktionsaktivitäten auch wieder am Markt, sodass man im zweiten Halbjahr dann auch ein deutlich besseres Gefühl bekommt, welcher Trend setzt sich durch. Ist es die starke Nachfrage aufgrund der Inflation versus die entsprechenden Zinseinflüsse? Insgesamt gehen wir aktuell davon aus, dass sich der Markt im Immobilienbereich stabil bis moderat steigend entwickeln sollte, vor dem Hintergrund, dass der Spread zwischen den Anleihen und der Immobilie noch weiter relativ attraktiv ist und aus unserer Sicht entsprechend selbst bei leicht steigenden Anleiherenditen noch genügend Luft ist, um die Attraktivität der Immobilie zu rechtfertigen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Einnahmenseite auf dem Immobilienmarkt sehr, sehr solide ist. Wir haben niedrige Leerstandsquoten, wir haben weiterhin hohe Nachfrage nach Anmietungen, sodass wir bei einer steigenden oder mit einer auch steigenden Einkünften grundsätzlich rechnen und entsprechend doch eine solide Entwicklung der Renditen im Immobilienmarkt daraus folgernd dann schließen.
Dann stelle ich Ihnen als vorletzte Frage eine Frage, die man eigentlich dann einem Immobilienfondsmanager gar nicht stellen soll, weil er die natürlich nicht objektiv beantworten kann, aber nichtsdestotrotz will ich sie dann mal gestellt haben. Ist das denn dann jetzt ein guter Zeitpunkt, auf einen Immobilienfonds zu investieren, oder sollte ich dann jetzt erstmal ein halbes Jahr abwarten mit einem Neuengagement, bis ich gesehen habe, wer Wert berichtigen muss?
Also ich glaube, langfristig gesehen ist ein offener Immobilienfonds sicher immer eine gute Anlage und als Beimischung sehr wichtig. Ich glaube, man hat es in diesem Jahr gesehen, wenn man sich die Performance des Aktienmarkts, des Anleihemarktes anschaut. Seit Jahresbeginn sieht man dort deutlich rote Zahlen, und der Immobilienfonds stabilisiert ein entsprechendes Portfolio. Im Hinblick auf den richtigen Zeitpunkt ist es natürlich immer schwer zu sagen, aber ich glaube, auch da wäre mein Rat, wie bei allen Investitionen, dass man im Zweifel sukzessive investiert, dass man eine Art Cost-Average-Effekt hat, um da jetzt nicht abhängig zu sein von einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich denke, man sollte sicher schon mal anfangen, so sukzessive sich wieder dem Immobilienbereich zu nähern, insbesondere vor dem Hintergrund der inflationären Entwicklung und dem Mangel an Alternativen, den wir am Markt einfach sehen.
Herr Hedmeier, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und mit der Zinswende ist mir deutlich geworden, warum ich mich vor einigen Jahren für eine sehr lange Zinsbindung entschieden habe, als ich für eine Immobilien
Das
einen
ist nicht ganz
Kredit
verkehrt.
gesucht habe.
Ja.
Da war das mit Sicherheit eine gute Entscheidung, das zu tun. Wir sehen, es hat Auswirkungen auf die Immobilienmärkte, diese Zinswende, direkte und indirekte. Herr Hedmeier, ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür heute die Zeit genommen haben. Zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Haben Sie denn was, wo Sie sagen, mit Blick auf das Thema Immobilie als Investment, Weiterbildung, das ist ein interessantes Buch, das ist eine gute Internetseite, dann gehen Sie da mal drauf. Oder teilen Sie uns einfach mit, was sonst so derzeit auf Ihrem Nachttisch zum Lesen
Also
liegt.
ja, ich bin gerade angefangen, das Buch zu lesen von Mojib Latif, das Buch Countdown. Da geht es um das ganze Thema Klimawende, die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dadurch, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das ganze Thema Klimawandel jetzt mal abgesehen von kurzfristigen Themen wie Zinswende etc., dass das große Thema unserer Generation ist, wie wir damit entsprechend umgehen, ist das sicherlich nicht verkehrt, sich dort auch eine Meinung von entsprechenden Wissenschaftlern zu holen und sich in dem Bereich schlau zu machen, um wirklich zu sehen, dass man alles in seinem möglichen Bereich tut, um entsprechend dazu beizutragen, dass halt der Klimawandel entsprechend gemanagt werden kann.
Countdown von Latif. Hoffen wir nicht, dass der Countdown irgendwann bei null ausgezählt ist. Herr Hedmeier, danke für das Gespräch. Liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast an geeigneter Stelle bewerten, wenn Sie ihn weiterempfehlen an Kollegen und Freunde. Und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.